Hallo und willkommen bei Zuhören der Podcast. Mein Name ist Christine von Fragstein und ich bin heute mal wieder unterwegs. Und zwar an einem ganz, ganz besonderen Ort in Hamburg im Zuhörkiosk bei Christoph Busch und seinen ganzen Ohren.
Einen schönen guten Tag. Im Moment würde mir Zuhören besser gefallen als Sprechen. Man hört das vielleicht, aber wir versuchen das mal.
Du bist ein bisschen heiser. Warst du im Stadion bei der EM?
Nein, das war ich nicht. Ich bin einfach erkältet. Meine Tochter hat mich angesteckt. Fertig.
Schön, dass wir heute mal zusammenkommen. Wir haben vor 5, 6 Jahren über das Zuhörkiosk in Hamburg das erste Mal erfahren und war total fasziniert. Und das Zuhörkiosk ist auch eine der großen Inspirationsquellen für Zuhören draußen, für unsere Initiative in Düsseldorf. Und umso mehr freue ich mich, dass wir nach einigen Telefonaten und E-Mails uns jetzt endlich mal hier persönlich sehen im Zuhörkiosk in der Emilienstraße in einem U-Bahn-Schacht. Ich schicke nachher noch ein paar Fotos mit und dann gucken wir mal, ja, wohin unser Gespräch uns heute führt. Christoph, wie hat das hier alles angefangen? Wann ist der Anfang gesetzt worden?
Also es war im Herbst 17, bin ich hier ausgestiegen aus der U-Bahn und habe mir den Kiosk angeguckt und da hing ein Zettel dran, dass er zu mieten ist. Das ist natürlich kein Grund, das zu tun, aber in der Zeit hat mich irgendwie, ich wollte was Neues wieder mal. Und dann habe ich angefangen zu verhandeln, dass ich den überhaupt kriege. Und nach einiger Zeit fand die Hochbahn das auch ganz passabel, zumal man in diesen Kiosken eigentlich nichts mehr verdienen kann. Und dann habe ich den gemietet als Schreibstube. Das steht im Vertrag auch. Und war auch vorbereitet, im Januar 18 hier mit Tisch und Laptop und so weiter hier zu schreiben. Ich schreibe Drehbücher oder habe Drehbücher geschrieben. Und dann hatte ich aber ein Schild rausgehängt, da stand drauf, dass ich auch gerne mal zuhöre. Glück oder Unglück. Ich habe sogar das Wort Geschichten vermieden, weil ich dachte, das liegt schon die Latte hoch. Ja, und dann kamen sofort Leute. Und nach 4, 5 Tagen habe ich den Laptop nicht mehr zum Schreiben benutzt, sondern nur zum Aufnehmen noch. Und das habe ich ein halbes Jahr durchgehalten. Jeden Tag 6 Stunden. Es war wie so ein Rausch, weil die Situation so ungewöhnlich ist. Du sitzt hier, du weißt nicht, wer als nächstes kommt, was der Mensch will. Er muss auch seine Daten nicht preisgeben, nicht mal seinen Namen. Und dann wirst du wieder überrascht mit einem neuen Leben, ein Blick in ein neues Leben. Und das habe ich ein halbes Jahr gemacht. Und dann habe ich gemerkt, es gibt viele Leute, die das brauchen könnten. Aber ich kann das im Moment nicht mehr. Und dann haben wir eine Gruppe gegründet, sind immer mehr Leute geworden. Und jetzt sind wir halt ein, wie sich das gehört, eingetragener Verein und so weiter. Und ungefähr 25 Ohren, wie wir uns nennen.
Also 25 mal 2, 50 Ohren, oder?
Ja, bei mir nicht ganz. Ich höre nur auf einem Ohr seit Geburt. Also dann sind es 49.
Okay. Ja, schön. Und das hat sich alles hier so entwickelt. Und kommen denn Leute regelmäßig hierher?
Also es ist ganz unterschiedlich. Mal kommen, die ganze Sitzung kommt niemand. Dann kommen 3 Leute mit den haarsträubendsten Geschichten. Und viele melden sich auch jetzt um 16.30 Uhr, kommt jemand, der angerufen hat. Wenn du meinst, ob Leute wiederkommen, auch das natürlich. Das ist ja der Vorteil, wenn man einen festen Ort hat, der mehr oder weniger regelmäßig auch wirklich besetzt ist. Und da gibt es dann oft Leute, die erzählen, wie es ihnen nach dem Gespräch ergangen ist, ob sie Ideen, die sie dabei hatten, umgesetzt haben und so weiter.
Kann man sich hier auch verabreden, also dass man sagt, ich komme heute um 16.30 Uhr und bräuchte mal ein Ohr?
Ja, wir haben ja eine Webseite und auch auf unseren Zetteln und so weiter steht das drauf, es gibt eine Mailnummer und Adresse und die Öffnungszeiten stehen auch da drauf. Da kann man, also viele Leute kommen aber spontan, weil die vielleicht auch noch bis zum letzten Moment überlegen, ob sie dieses Experiment eingehen wollen. Du sitzt hier in einem Raum, der ist 2x4 Meter, rundherum Glas, nur eine Ecke, wo man sitzt, ist abgehängt. Da kann man auch nicht gesehen werden von draußen. Und trotzdem denken die Leute vielleicht, ach, dann nehme ich doch die Bahn und komme ein andermal. Und insofern halten sich viele Leute das offen und kommen dann aber auch rein.
Und auch nach Terminvereinbarung, dass sie quasi auch sagen, ich würde gerne am Dienstag mal, gibt es eine Möglichkeit?
Also ich würde sagen, die Hälfte der Besuche kommt mit Termin. Also Die Person, die um 16.30 Uhr kommt, die hat sie extra angerufen, ob auch wirklich jemand da ist, weil das kann ja mal passieren, dass jemand krank ist und dann ist der Kiosk nicht besetzt. Und wenn man dann vielleicht auch eine kleine Anreise hat, es kommen, gestern war jemand aus der Schweiz hier, also es kommen auch Leute von ziemlich weit weg, die melden sich dann natürlich an.
Hast du über die Geschichten, die hier erzählt wurden, auch mal selbst geschrieben? Also ist daraus ein Drehbuch entstanden? Das war ja die erste Idee.
Nein, das war, als ich das den Zettel hingehängt habe und gedacht habe, so jetzt höre ich mal zu, was Leute zu erzählen haben, da habe ich natürlich wie üblich, wenn man Autor ist, gedacht, ach, das hörst du dir an und dann machst du eine schöne Geschichte draus. Und ich hatte auch in kürzester Zeit einen ganz guten Buchvertrag. Dann habe ich aber einen Fehler gemacht. Ich habe ein halbes Jahr nur zugehört. Ich habe mir nie wieder die Bänder angehört, das halbe Jahr. Ich habe das eigentlich nicht verarbeitet. So, und nach dem halben Jahr, als dann die Gruppe zustande gekommen war, habe ich mich hingesetzt und habe die Bänder abgehört und war erstmal ganz erschrocken, weil mich das so angeregt hat, hier zuzuhören, und die Überraschung, die die Leute auch bieten mit dem Blick in ihr Leben, hatte ich ein unheimlich positives Gefühl. Die Geschichten sind aber zum allergrößten Teil sehr, sehr traurig, mit vielen schlimmen Kindheiten und so weiter. So, da saß ich da und dann habe ich trotzdem ein paar von den Geschichten aufgeschrieben, mit Erlaubnis der Leute auch, und habe sie auch schon absegnen lassen und dann habe ich sie dem Verlag geschickt und die haben Schrecken gekriegt. Die hatten sich schönes, buntes Buch, Mein kleiner Zuhörkiosk oder sowas vorgestellt. Ja, haben sie denn nichts Positives? Damit, also nicht mit ernsthaften Sachen, ein paar Anekdoten hätte ich erzählen können. Damit konnte ich nicht dienen. Und dann habe ich auch gemerkt, eigentlich bin ich in einem halben Jahr, wo ich zugehört habe, von diesem, ich sag's mal, Verwertungsgedanken. Also jemand vertraut mir was an und dann benutze ich das, um eine geile Geschichte draus zu machen. Da bin ich weggekommen, sondern habe mir viele Fragen gestellt, was hat das eigentlich mit mir gemacht? So, das ist jetzt schon eine ganze Zeit her. Ich habe immer noch nicht die endgültige Antwort gefunden, aber da arbeite ich noch dran und es geht um Gefühle und Vertrauen bei diesem Thema.
Ja, dass es hier auch ein vertrauensvoller Rahmen ist.
Ja.
Und dass man darüber auch, ja, das wird wahrscheinlich schwierig sein, darüber dann ein Drehbuch zu entwickeln oder irgendwie jetzt vielleicht das als Inspiration dafür zu nehmen, weil es ja schon auch sehr intime Sachen sind.
Ja, es gibt natürlich Stoff genug für Plots, für Charaktere, auch für ganze größere Bögen. Und es gibt auch Leute, die nichts dagegen hätten. Aber mich reizt es gerade viel mehr, über mich selbst nachzudenken und die gesellschaftliche Relevanz von Gefühlen. Und eins ist mir klar geworden, das Hören, Zuhören wird ja sehr hoch gehalten im Moment, ist fast schon Mode geworden. Das meine ich jetzt so. Auf jedem am Plakat hing hier vorne bei uns vor dem Eingang zur U-Bahn von einer Partei: Wir hören zu und es gibt auch Gummibärchen. Also dieses Funktionalisieren von etwas, das erstmal eine positive Ausstrahlung hat, wie Kommunikation und so weiter, das ist ja schon da. Aber das Zuhören ist gar nicht das Schwierige. Das Schwierige ist, sich jemandem anzuvertrauen. Das heißt, wenn du mir jetzt sagst, ich muss dir mal was erzählen, ja, da höre ich doch gerne zu. Aber wenn ich irgendwas auf der Seele habe, bis ich mir überlege, dass ich es jemandem anvertraue und wem ich das anvertraue, das ist ein echt mutiger Akt. Und insofern finde ich, ist das Erzählen, sich jemandem anvertrauen, der schwierige Teil des Duets.
Was hast du in der Zeit über Zuhören als Technik gelernt? Weil Zuhören ist ja eine Technik, aber am Ende des Tages sind wir Menschen, die ganz unterschiedlich gut zuhören. Wir haben alle, wie Alex Perl sagt, keinen schwarzen Gürtel im Zuhören, sondern jeder macht es auf seine persönliche, individuelle Art und Weise. Was hast du in der Zeit über das Zuhören gelernt und hast du dich darin auch entwickelt?
Ich hoffe. Also, bei uns ist es jetzt so, wir sind ja 25 Leute. Wir haben eigentlich kaum Regeln, was das Zuhören angeht. Die wichtigste Regel ist, dass jeder das so macht, wie er es im Leben gelernt hat, sie. Und das fängt natürlich an, nach einer kurzen Vorstellung fängt das an, mit dem Mund zu halten, zuzuhören. Es gibt ja ganz oft Dinge, die man hört, die bei einem selber was berühren, wo man am liebsten gleich losplatzen würde und guck mal, das habe ich auch erlebt und so weiter. Das zurückzuhalten und erstmal zuzuhören, das ist die eine Seite. Und zum anderen aber diese Gefühle zulassen, die man empfindet, wenn jemand anders von seinen Gefühlen erzählt. Wenn ich richtig gut zuhören will muss ich die Gefühle, die jemand anders mir gegenüber äußert, an mich ranlassen und abgleichen. Ich kann sie nur verstehen, wenn ich sie abgleiche mit meinem eigenen Leben, mit meinen bisherigen Erfahrungen und Gefühlen. Dann bin ich wirklich empathisch in dem positiven Sinne. Und dann, das merkt der andere auch, ob ich wirklich zuhöre. Und das ist etwas, was ich gelernt habe und was mich immer noch beschäftigt, dass man wirklich viel über die eigenen Gefühle lernt, weil man die, ohne gleich los zu quatschen, abgleicht mit denen, die der andere einem anvertraut.
Ja, ist wunderschön. Das ist ja ein Geschenk für beide Seiten. Der Mensch, der sich öffnet und kommt ins Kiosk oder auf eine Bank und sich traut, und der Mensch, der zuhört, die gewinnen beide durcheinander, also die, voneinander gewinnen die beide, weil sie sich einfach in dem Moment auch wirklich ein gegenseitiges Geschenk machen, indem sie in Austausch gehen, indem sie, ja, also Wildfremde, die der Zufall reinspült, haben wir ja auch schon gerade, die aus ganz anderen Lebensumständen kommen und die vielleicht aus meiner eigenen Blase ganz weit weg sind, ja. Und plötzlich habe ich die Möglichkeit, mich mit so einem Mensch auszutauschen. Mhm. Und zwar sowohl in die eine wie auch in die andere Richtung.
Wenn bei uns jemand neu anfangen will, ist quasi die Standardfrage ist, warum willst du das machen? Und da geht es uns darum, dass jemand nicht sagt, ja, ich will der Menschheit helfen oder sonst was, ich will das zurückzahlen, was ich bekommen habe. Das ist alles in Ordnung. Aber ich möchte diesen Aspekt, den egoistischen Aspekt, der sollte jemand bewusst sein. Nur dann hört er zu, ohne sich dieses, ich opfere mich auf, hier viele Leute, die mir die schlimmen Geschichten anvertrauen. Du hast was davon, das ist das Wichtigste. Und wenn das jemand versteht, dann kann er oder sie auch gut zuhören. Und der andere Punkt ist natürlich, für neue Ohren, ist jemand stabil genug. Es gibt natürlich auch den Reiz, diese Situation zu nutzen, um die eigene Stärke auszuprobieren. Was halte ich aus? Also um es klar zu sagen, hier kommen vor allen Dingen unglückliche Geschichten. Mit Glück kannst du überall hausieren gehen, das wirst du überall los, aber etwas, was du nicht mal deiner besten Freundin erzählst, weil man ja nie weiß, wie lange die Freundschaft hält, das kannst du nur hier erzählen. Oder die meisten Leute trauen sich nur, das hier zu erzählen. So, und wenn da jemand ist, der nicht stabil genug ist, also selbstbewusst genug und in sich, das geht auch schon mit 20, gibt es Leute, die in sich ganz stabil sind und wissen, was sie wollen und sich nicht gleich umhauen lassen. Wenn du stabil genug bist und dieses und weißt, worum du es machst, diesen Egoismus auch zulässt, dann gibt es ein gutes Ohr.
Ja. Ihr macht keine Schulung, sondern die Leute kommen und probieren sich aus, oder wie kommen Ohren zu euch?
Also wir machen auch Schulungen. Also komme ich jetzt gar nicht drauf. Also was es Erste Hilfe physisch gibt, gibt es ja auch im psychologischen Bereich. Das machen wir durchaus, bieten wir durchaus auch an, wer das will. Aber im Prinzip darf jeder hier rein. Ich habe schon mal so ein Papier verfasst, unsere Art zuzuhören. Kann ich dir gerne schicken, wenn du willst. Das kann jeder lesen, ob sich jemand dran hält oder nicht. Können wir ja sowieso nicht kontrollieren. Also wir geben das Vertrauen vor auch, was wir erwarten, dass die Leute, die hier reinkommen, uns geben. Das heißt, und es passiert natürlich schon dass jemand nach zwei Sitzungen mir sagt, das ist mir zu heftig, das kann ich nicht. Und dann sind wir froh drüber. Das sage ich auch gleich immer. Das ist, also jetzt hier, das ist keine Pfadfinderprüfung. Wenn das zu heftig ist, aufhören, wunderbar, dass du da bist.
Wie ist das mit euren Partnern? Ihr habt ja sicherlich auch viele Kooperationspartner hier rund um das Kiosk. Ihr habt Menschen, die euch regelmäßiger besuchen, die euch kommen. Wie ist das Ganze aufgebaut hier?
Also wir haben keine Organisation drumherum. Wir beraten locker, sind natürlich ganz viele Leute gekommen und haben gesagt, das ist ja wunderbar, was muss ich machen, ich möchte gerne sowas. Ich berate gerade in einem kleinen Ort, Lilienthal heißt der aus Überschwemmung bekannt geworden ist, Leute. Und da geht's dann darum, die möchten dann gerne wissen, wie baue ich das Ganze auf. Es geht ganz wenig ums Zuhören, sondern um die Organisation. Und eigentlich ist das Wichtigste immer, was die Leute wissen eigentlich schon, was sie wollen. So. Das Wichtigste ist immer, dass sie den richtigen Ort dafür finden. Das ist das Schwerste. Dieses war ja so nicht geplant, dieser Kiosk. Es ist ein gnadenvoller Ort mit rechts und links Zügen und Leuten, die gucken und sich das überlegen können. So ein offener Ort, der auch thematisch nicht festgelegt ist. Den musst du erst mal kriegen. Und da gibt's alle möglichen Lösungen und inzwischen auch, was weiß ich, Neustadt in Schleswig-Holstein. Da ist die Stadt selber draufgekommen, dass sie einen leeren Kiosk auf dem Busbahnhof gerne weitergeben könnten an eine Initiative, die sich da gegründet hat. Aber das ist alles völlig locker. Wenn mich jemand anruft oder jemand anders von uns angerufen wird, dann reden wir. Es war gleich am Anfang, kam was mit Franchising und so. Wir wollen das auch gar nicht. Wir hatten neulich auch eine ordentliche Spende. Das war uns dann fast schon zu viel. Ja, wir haben ein paar schöne Bänke davon in den Parks gestellt. Ansonsten wollen wir keine Filialen aufmachen. Die Hochbahn hat uns angeboten, weil sie merken, das mit den Kiosken ohne Alkohol und so weiter, das läuft nicht so toll. Hat uns ein paar Kioske genannt, die wir dann hätten übernehmen können noch. Und dann haben wir aber gesagt, die evangelische Kirche hat immer gesagt, eigentlich wäre die Idee von ihnen kommen können. Und denen haben wir das dann angeboten, ist aber dann auch nichts draus geworden.
Ja. Das heißt, es geht nicht um Skalierung und weiter und höher und schneller und mehr, sondern das ist hier ein sehr gesegneter, ja, ein wunderbarer Ort, den ihr in der Intensität auch wahren wollt, in der Einzigartigkeit. Und ihr beratet andere Städte oder andere Initiativen.
Und meistens Einzelpersonen zu Anfang. Wenn die erstmal drei sind, brauchen die uns gerade nicht mehr.
Ja, genau, genau. Ja. Und du hast gerade von Zuhörbänken gesprochen. Wir haben ja in Düsseldorf nach eurem Vorbild diese wunderbare Bank. Ihr habt eine Bank hier in einem Park. Erzählt uns da mal von, wie das funktioniert.
Ja. Ich hoffe, meine Stimme hält noch ein bisschen durch. Wir haben uns überlegt, dass wir keine Zuhörbänke aufstellen wollen, sondern wir haben das Projekt Gesellige Bänke genannt. Das ist auch gar nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern es kam eine Frau in den Kiosk und sagte, ich sitze so gerne im Park, aber wenn ich dann da sitze, dann setzt sich niemand dazu. So. Und auf diese Anregung hin kam das dann die Idee der Geselligenbank auf. Auf der steht auf der Rückenlehne, setzen Sie sich gerne dazu. Und das haben wir extra nicht in die Mitte gesetzt, sondern auf die Seite. Wenn sich da jemand vorsitzt, ist es keine einladende Bank mehr. Wenn sich jemand daneben setzt, kann man sich überlegen, ob man neben dem oder der sitzen will und kann sich dazu setzen. Und ich werde dann immer gefragt, wie ist denn der Erfolg? Und dann sage ich immer, wir liegen ja nicht in den Böschen, wir gucken uns das nicht an. Für mich ist es schon ein Erfolg, wenn sich wirklich jemand dazusetzt und die beiden lächeln sich an, nicken sich zu und gehen wieder. Aber ich kann mir vorstellen, dass sich etwas mehr daraus entwickelt. Und vor allen Dingen ist diese Einladung auf der Bank, ist ja eine Einladung für alle Bänke. Ruft bei den Leuten, die da vielleicht vorbeigehen und sich das angucken, vielleicht die Idee hervor, stimmt, Bänke sind eigentlich auch eine Möglichkeit, sich kennenzulernen.
Das heißt, ihr überlasst die Bank. Die Bank ist Bank und wer sich draufsetzt, kann sich draufsetzen. Wer seine Ruhe will, setzt sich vor den Schriftzug.
Ja.
Und dort sind jetzt keine Ehrenamtlichen, die dort regelmäßig zuhören.
Wir gucken ab und zu mal, ob die Bank noch ordentlich aussieht oder neu lackiert werden muss. Das läuft bisher allerdings ganz unproblematisch. Und das Schönste eigentlich mit, dann haben wir auf einem Friedhof Bänke auch aufgestellt. Gesellige Bank auf dem Friedhof. Denkt man erstmal komisch, aber ein Ohr von uns hat die Geschichte erlebt, dass ihre Tante, nachdem ihr Mann gestorben war, auf dem Friedhof, auf einer Bank, einen neuen Mann kennengelernt hat, eine neue Liebe. Und das ist doch toll. Und ich glaube, dass auch das kontrollieren wir natürlich nicht, was passiert da auf dem Friedhof, auf der Bank. Aber der Friedhof ist ja der Ort, wo man in sich geht, wo man oft auch einsam ist oder vielleicht auch froh und erleichtert. Das kann ja auch passieren. Jedenfalls wollen wir da noch mehr Bänke aufstellen.
Thema Einsamkeit ist ja im Moment im Land überall großes Thema. In Düsseldorf haben wir 54% der Menschen leben alleine. Und in Nordrhein-Westfalen sind fast 15% chronisch einsam mit auch großen gesundheitlichen und mentalen Schäden. Mhm. Hast du den Eindruck, dass hier auch sehr viele einsame Menschen herkommen?
Also, bevor die Einsamkeit durch die Medien ging, ist bei uns nie jemand reingekommen und hat sich selbst als einsam bezeichnet. Es gibt natürlich Anzeichen dafür, dass jemand alleine ist. Wenn er zum Beispiel sagt, ja, ich wohne im Mehrfamilienhaus, aber ich kenne eigentlich niemanden da, dann ist jemand einsam. Und da kann man dann auch ganz praktisch sagen, es war eine ältere Dame, wenn man, sie müssen doch manchmal sicher irgendwelche technischen Probleme beheben. Dann hängen sie einfach einen kleinen Zettel an den Briefkasten und gucken mal, ob sich jemand, sind alles junge Leute, ob sich jemand meldet. Und so mit Einsamkeit umzugehen, das finde ich auch sehr sinnvoll. Also nicht zu tun, als gäbe es die nicht. Aber dieses Gefühl, gleich mitzuschicken, dann ist man verloren. Einsamkeit führt direkt in die Krankheit. Es gibt ja diesen Buch, ich weiß, komme jetzt gar nicht auf den Namen des Autors. Das finde ich, führt zu mehr Einsamkeit. Ich finde es gut, wenn Einsamkeit Büros und Stellen und sonst was eingerichtet werden. Aber das Wichtigste ist ja, dass man den Leuten Mut macht und sie nicht festlegt, dass sie jetzt was, dass sich infiziert haben mit irgendwas.
Oder dass sie krank sind, ja. Sondern dass es ein vorübergehender Zustand ist. Ja. Oder vielleicht auch manchmal ein selbstgewählter Zustand, um so ein bisschen auch mal.
Das, also es gibt, dieses Positive gibt es durchaus. Aber vor allen Dingen ist es, hat es gesellschaftliche Ursachen. Die Vereinzelung der Menschen, die ständige Konkurrenz. Wir sind ja ständig am Wettrennen um Arbeitsplätze, um Erfolg, um am besten auszusehen und so weiter. Das führt ja nicht dazu, dass man sich gerne zusammentut. Und wenn man dann auch noch kein Geld hat, um mal ins Kino zu gehen oder wenigstens unter Leute zu gehen, wenn schon nicht mit ihnen zusammenzusitzen und zu reden, dann ist das ein großes gesellschaftliches Problem. Und ich fürchte, dass all diese Einsamkeitsstellen auf der psychologischen Betreuung der Nachsorge sozusagen ansetzen, nicht auf der Vorsorge, dass die Leute endlich genug Geld kriegen, um ihren Alltag selbst bestimmen zu können.
Also mehr in die Prophylaxe zu investieren.
Also Gerechtigkeit, finanzielle Gerechtigkeit. Ich habe gestern gerade, mir ist ein Buch von Victor Hugo in die Hände gefallen, das lag auf dem Container, Les Misérables, und das kannte ich noch gar nicht, und dann habe ich das gelesen. Und da steht das eigentlich sehr gut drin, dass die Wirtschaft, in zwei Sätzen ist das zusammengefasst, die Wirtschaft ist wichtig für alle, damit es ihnen gut geht, aber für das Glück des Einzelnen ist wichtig, dass das dann auch gerecht verteilt wird. Das hat er 1862 geschrieben. Wir sind noch nicht viel weiter.
Welche Geschichten kommen hier an? Was sind die Themen, die hier im Zuhörkiosk angespült werden?
Themen gibt es sehr viele, aber wenn man die große Zweiteilung nimmt, Glück oder Unglück, dann kommt kaum jemand hier rein, um sein Glück zu teilen, weil das Glück kannst du überall gut loswerden, du musst ja quasi glücklich sein, Trauer ist ja nicht gefragt. So, aber wenn du unglücklich bist und vielleicht schon länger und es Geschichten sind, wo du viel von dir selbst preisgibst und nicht unbedingt gut dastehst als der große Gewinner, dann ist das schon schwieriger, diese Geschichten zu erzählen. Und dafür ist natürlich ein Ort wie dieser, wo du anonym bist. Du wirst auch nicht gesehen von draußen. Es ist auch ein bisschen Großstadt, das heißt, hier kennt nicht gleich jeder jeden. Und die kannst du dann hier gut loswerden. Du musst deinen Namen nicht nennen. Und diese Geschichten sind natürlich ganz verschieden. Aber was ich im Laufe der Zeit gelernt habe, ich bin nicht mit dem Ansatz hier reingegangen, das Unglück der Erwachsenen kommt fast immer aus der Kindheit. Das kam irgendwann beim dritten, vierten Besucher, Besucherin, ich weiß nicht mehr, kam die selbst auf ihre Kindheit zu sprechen und hatte diesen Zusammenhang auch hergestellt, dass sie damals so schlecht behandelt worden ist und darum heute noch Schwierigkeiten hat, sich selbst zu bestimmen, ihre Gefühle selbst zu bestimmen, sondern eher die Erwartungen anderer erfüllt. Und da habe ich große Ohren gekriegt und habe das im Weiteren verfolgt und irgendwann auch angefangen, mal selber nachzufragen, wie war denn ihre Kindheit? Und seitdem bin ich 100% überzeugt, dass 90% aller Erwachsenen, alles Erwachsenenunglücks aus der Kindheit kommt. Und das muss nicht die Prügelstrafe sein oder der Missbrauch im engeren Sinne. Es genügt einfach Lieblosigkeit in beiden Formen, also entweder Überforderung oder du schaffst es auch sowieso nicht, Unterschätzung. Also einfache Lieblosigkeit, die dazu führt, dass die Kinder so einen Schutzmechanismus entwickeln und ganz aufmerksam sind, was die Eltern, die Erwachsenen, Vorgesetzte von ihnen erwarten. Und dem ordnen sie alles unter, was sie machen. Die haben eigentlich keine selbstbestimmten Gefühle mehr. Wenn die Menschen hier reinkommen, sind die meistens schon einen Schritt weiter. Es ist ganz oft so, dass ich denke, das ist toll, dass du noch lebst. Dass sie das nicht das Leben gekostet hat. Und sie haben es eben geschafft, die sind dann nicht mehr 20, die sind aber dann vielleicht schon 30 und sie haben es geschafft, schon einen Teil zumindest ihrer Gefühle selbst zu bestimmen. Will ich das jetzt wirklich oder erwartet das jemand von mir? So, und das zu wissen, ist auch gut für den, der zuhört. Das heißt, nur Leute, die hier reinkommen, uns ihre schlimmen Geschichten anvertrauen, sind mutig, wollen nicht noch unglücklicher werden, sondern wollen was für sich tun. Das heißt, wenn jemand den Schritt hier rein macht, dann macht er was für sich. Und wir sind eigentlich auf einer ganz einfachen Seite. Wir sind vielleicht Leitplanken, aber wir müssen nicht uns Sorge machen, ja, was mache ich denn jetzt, Hilfe? Wir können eh nicht das Unglück abstellen, das kann nur jeder selbst. Und da kann man so ein bisschen vielleicht noch Anregungen geben und eine Frage auch mal stellen. Aber jeder ist seines Glückes Schmied. Mhm.
Ja. Das bedeutet, ihr beratet natürlich nicht, sondern ihr hört jetzt in erster Linie zu. Und wenn jetzt Menschen wirklich mit ganz großen Problemen kommen, verweist ihr auch auf Beratungsstellen oder auf die Seelsorge oder auf verschiedene Einrichtungen, wie es in Hamburg gibt. Es gibt ja auch viele Selbsthilfegruppen. Gebt ihr da auch so ein bisschen Leitplanke?
Da haben wir schon einige Kontakte auch oder Listen auch hier liegen. Frauenhaus, also Gewalt gegen Frauen ist oft ein Thema. Da haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht in der Kooperation, auch wenn es um fremde Sprachen geht. Das geht dann oft sehr schnell, so, man wundert sich richtig. Im wahrsten Sinne. Und ja, das natürlich, aber mir geht es nicht darum, dass wir nicht auch, also die UKE hat auch eine Notaufnahme für psychologische Fälle. Aber der Punkt ist ja, die Leute müssen das selber auch wollen. Es kommt schon mal vor, dass jemand wirklich suizidal gefährdet ist. Wenn man das Gefühl hat, nach dem Gespräch ist das erstmal erledigt, dann kann man ihn nicht zwingen, irgendwas zu machen, aber man kann ihm ein paar Tipps geben. Und im Großen und Ganzen aber sind es relativ starke Leute, auch die Unglücklichen. Denn die haben ja diesen Schritt hier reingemacht. Ansonsten ist es für uns wichtig, man kommt ganz schnell, da sitzt ja jemand, der ist unglücklich, weint auch sogar, was ja eigentlich gut ist. Aber das, und erzählt eine Geschichte, dass die familiären Umstände sind so, da kommt der Mensch nie raus. So. Dann sitzt du hier und würdest natürlich am liebsten sagen, ich komme mal eben mit. Ich kläre das mal. Das geht ja nicht, das müssen die alle selber machen. Also, dann darfst du da nur anrufen, wenn du dich als der Friseur ausgibst. Das habe ich alle schon ausprobiert, aber das hat keinen Zweck, das kannst du nicht.
Wie ist das? Habt ihr in eurer Gruppe dann auch so Reflexionen oder wie teilt ihr das? Wie verarbeitet ihr sowas? Wenn wir auf der Bank sind, also es sind oft Geschichten, die einem sehr nahe gehen und wo man noch das Gefühl hat, man möchte eigentlich gerne nochmal mit jemandem darüber sprechen, was man gerade gehört hat.
Also man kann akut alles in den Check reinstellen bei uns. Da ist immer jemand, der das auch mitbekommt und reagieren kann. Wir haben auch einen pensionierten Pastor, einen evangelischen, der auch sozusagen ein Seelsorgetelefon macht für Leute, die hier drin sind. Und das hat bisher sehr gut funktioniert. Es gibt natürlich auch Menschen, Ohren, die sich ausprobieren und merken, dass sie überfordert sind von den unglücklichen Geschichten. Und dann sollen die einfach auch das akzeptieren und nicht als Schwäche sehen, sondern aufhören. Und sie haben bestimmt schon viel gute Gespräche gehabt und Gutes. Ja.
Schön, das ist so ein toller Ort. Hier fährt gerade schon wieder die U-Bahn ein. Man hat Blickkontakt mit den Menschen. Die Menschen gucken rein, wer ist hier. Und
jetzt gucken die Menschen natürlich nicht, denn du bist ja mein Gast. Die wissen ja nicht, dass du nicht gerade von deiner schlimmen Kindheit erzählst.
Genau. Ihr habt euch jetzt als Verein aufgestellt. Ihr habt viele Schultern, auf die das verteilt ist. Gibt es für dich auch so einen Moment, wo du sagen würdest, ich ziehe mich da raus oder ich mag das nicht mehr in dieser Intensität betreiben, oder war der schon da?
Ich bin ja auch nicht mehr in dieser Intensität hier. Ich sitze hier nur noch ganz unregelmäßig. Ich mache mir so die Arbeit im Hintergrund, dass der Schalter repariert wird und solche Geschichten oder der E-Check durchgeführt wird. Aber ganz viele eben auch, wir hatten gestern Abend wieder unsere Videositzung, wo man sich regelmäßig trifft und wo wir dann Sachen besprechen. Da gibt es immer ganz viele, kommen leider immer Aufgaben bei rum. Ansonsten, jedes Mal, wenn ich hier bin, freue ich mich auch. Am liebsten bin ich eigentlich alleine hier im Moment, weil ich komme, wenn man Besuch hat, kommt man natürlich gar nicht dazu, die Leute zu beobachten und sich anzuschauen und sich zu überlegen, wie geht's denen wohl, was denken die wohl gerade, was denken die gerade über dich. Und doch, ich bin auch gerne hier, aber nicht mehr so oft und regelmäßig.
Seid ihr dann auch zu mehreren hier manchmal? Weil du meinst, du bist am liebsten alleine hier?
Nein, wir sind nie zu mehreren hier, also jedenfalls nicht zum Zuhören. Und eigentlich ist es auch, eigentlich soll auch immer nur ein Mensch reinkommen. Also wenn du ein Paar reinlässt, dann ist schon alles vorbei. Es gibt Ausnahmen, also wenn zum Beispiel zwei Jugendliche aus einer anderen Kultur reinkommen, die so 17, 18, 20 sind und eine Beziehung haben, eine homosexuelle Beziehung, sie haben dann allen Grund, endlich mal hier zusammenzusitzen und dass man das zu hören bekommt, ihr macht das schon richtig. Meistens ist das ja dann ungleich verteilt, der eine ist mutiger als der andere und da muss man ja eigentlich nur unterstützen und da ist es sinnvoll, dass sie zu zweit sind und nicht hier auch schon wieder getrennt werden. Aber ansonsten gerne alleine, weil das sonst kommt nur die Hälfte rüber.
Ein wunderschönes Projekt, Christoph. Hast du noch irgendwas, was du mit uns teilen möchtest?
Ach, bestimmt, aber so auf Kommando. Auf Kommando nicht. Und meine Stimme freut sich auch, wenn ich jetzt aufhöre.
Das ist toll. Wir hören uns bestimmt bald wieder. Christoph, vielen Dank für deine Zeit hier heute im Zuhörkiosk für Zuhören der Podcast. Und wir legen jetzt mal auf und alles weitere Informationen über den Zuhörkiosk findet ihr in den Shownotes und wir hören uns beim nächsten Mal. Danke für euer Interesse.